Zwei Dinge vorweg. Lothar hat vorhin gesagt, ihr seid hier per Du in der Gemeinde, also duze ich euch mal alle ein, wenn ich nachher Einzelne ansehe, schnappe ich vielleicht in Sie rüber, hinterher können wir alle wieder per Sie sein. Ja? Nein, ich sage das einfach, ich möchte hier niemandem zu nahe treten, das ist eine kulturelle Sache und in Israel gibt es übrigens gar kein Sie. Ja? Wenn ich mit jemandem per Sie bin, dann weil ich die Deutschen achte und weil ich ihre Kultur ehre. Die zweite Sache, wenn ihr jetzt heute Morgen mit Fragen und Erwartungen gekommen seid, dann bitte ich euch, die jetzt mal festzuhalten. Ich denke, wir haben nachher im zweiten Teil die Möglichkeit für Rückfragen und ich möchte nicht, dass jemand kommt und sagt, ich habe etwas ganz anderes erwartet und das ist jetzt überhaupt nicht dran gekommen. Nachher gibt es eine Möglichkeit. Haltet das fest. Ja? Das Thema, das wir heute Morgen gestellt wurde, und ich habe es eigentlich so, dass ich mich sehr gerne an Themen halte. Sehr gerne. Das Thema ist Abraham im Neuen Testament. Und ich muss ganz offen sagen, als ich darüber nachgedacht habe, da sind bei mir eine ganze Reihe von Fragen aufgetaucht. Die hätten wir eigentlich vorab klären müssen, Lothar. Also, warum wurde mir dieses Thema so gestellt? Ja, das ist so ähnlich wie Ahmed in Deutschland. Ja, also, was für Gedanken, was für Vorstellungen, was für Absichten stecken dahinter? Warum nicht nur Abraham? Oder ist der Abraham im Neuen Testament ein anderer als der Abraham im Alten Testament? Warum diese Fokussierung? Oder steckt dahinter, ich bin jetzt mal, wir kennen uns nicht, wir sind heute Morgen uns zum ersten Mal begegnet, ich habe dich sehr sympathisch gefunden und deshalb möchte ich dir nicht zu nahe treten jetzt, aber steckt dahinter der Gedanke, dass das Neue Testament wichtiger ist als das Alte, das nur zählt, was im Neuen Testament steht? Es gibt ja Leute, die kommen zum Beispiel und sagen, also vom Land Israel ist im Neuen Testament gar nicht die Rede, deshalb ist es ganz unwichtig. Ist das Alte Testament überholt? Das wären Fragen, die müssten wir hier, wenn wir hineingehen, zuerst mal anpacken. Ich habe mir dann einen Spaß gemacht. Weil ich nochmal die ganzen Erarbeitungen durchgegangen bin. Der Abraham begleitet mich seit langem. Und es gibt ja, für diejenigen, die Bibel TV kennen, gibt es eine Serie über Abraham. Die könnt ihr übrigens auf unserer Webseite nachsehen. Und gestern Morgen hat sie auf Englisch gestartet, ein Video, wo es um diese Abraham-Serie geht. Und ich habe mich jetzt gefragt, Abraham im Neuen Testament, was sagt eigentlich das Neue Testament über Abraham, was im Alten Testament nicht gesagt wird? Und ich würde euch das jetzt am liebsten als Bibelleser mal als Sport geben. Sucht mal. Was findet ihr im Neuen Testament, was im Alten nicht gesagt ist? Ich habe zwei Sachen gefunden und die nehme ich euch gleich mal weg. Ja? Also das eine, was ich gefunden habe in Johannes 8, Vers 56, da heißt es, dass Abraham den Tag Jesu sah und sich freute. Das habe ich im Alten Testament nicht gefunden. Das sagt übrigens der Herr Jesus und deshalb nehme ich das an, dass das stimmt. Er sagt ja auch, ich war vor Abraham. Das heißt, irgendwie haben die sich gekannt. Und es ist eine spannende, ich sage jetzt mal spannende Offenbarung, jetzt die Abrahamsgeschichte zurückzugehen und sagen, wo sind die beiden sich begegnet? Die zweite Sache, die ich gefunden habe, da wird es etwas problematischer und ich möchte da jetzt keine Eier legen und die dann nicht ausbrüten, aber es bleibt mir gerade nichts anderes übrig. In Apostelgeschichte 7, Vers 15 und 16, da redet der Stephanus. Und er behauptet dort, dass Jakob in Sichem begraben wurde. Das Jakobsgrab ist in Hebron. Und er behauptet dann in dem Grab, dass Abraham von den Söhnen Hamors für Silber gekauft hat. Das habe ich im Alten Testament auch nicht gefunden. Und da kann ich jetzt natürlich eine Diskussion lossprechen. Was ist da los, lieber Stephanus? Ich möchte es ganz klar sagen, um kurz eine Lösung zu geben. Ich glaube, dass Lukas, der das geschrieben hat, ein sehr gutes Vorbild ist für uns als Journalisten. Der Lukas-Prolog, der Anfang vom Lukas-Evangelium, ist ein hervorragendes, Handbuch, wie guter Journalismus passiert. Ich glaube, dass der Lukas hier was berichtet hat, wo der griechisch geprägte Stephanus einfach daneben gegriffen hat. Aber das muss man rausfinden. Und was das Tolle ist, Lukas sagt nicht gleich, aber der Stephanus hat da Unrecht gehabt. Es gibt übrigens in der Apostelgeschichte noch mehr solche Dinge, wo Lukas was berichtet. Aber Sie dürfen gern anderer, oder ihr dürft gern anderer Meinung sein, ja? Ich habe nach Dingen gesucht. Was sagt das Neue Testament über Abraham, was wir im Alten Testament nicht finden? Aber jetzt steigen wir doch mal am Anfang des Neuen Testaments ein. Mit den allerersten Worten des Neuen Testaments. Da heißt es, und ich übersetze mir jetzt mal direkt aus dem Griechischen, Geschlechtsregister von Yeshua HaMashiach, von Jesus dem Messias, dem Sohn Davids, dem Sohn Abrahams. Das heißt, die eigentlich erste Person, die uns im Neuen Testament als prägend, als entscheidend, als richtunggebend vorgestellt wird, ist der Abraham. Natürlich geht es im Neuen Testament um Jesus, um Yeshua HaMashiach. Aber was der Matthäus jetzt macht, ist, er sagt, wenn ihr diesen Jesus verstehen wollt, der war ein Sohn Davids, der war ein Sohn Abrahams, dann müsst ihr Abraham verstehen. Und der Matthäus weist uns sofort zurück auf den Abraham und er geht davon aus, dass ihr den Abraham des Alten Testaments kennt. Und das ist der prägende Abraham. Und das Interessante ist, der Matthäus macht dann etwas, was eigentlich nur für rabbinische Menschen, also für rabbinisch geschulte Menschen verständlich ist. In dieser Genealogie, wo er uns Jesus vorstellt. Er macht im Vers 17, er nimmt da an, dass ihr so Abrahams geprägt seid und vom Abrahams Samen hergeprägt sei, dass ihr das versteht, was er sagen möchte, wenn er dort sagt, alle Generationen von Abraham bis zum David sind 14 Generationen, alle von David bis zur babylonischen Gefangenschaft sind 14 Generationen und von der babylonischen Gefangenschaft bis zum Messias sind 14 Generationen. Klar? Klar, was er sagen möchte? Jetzt kann man weitergehen. Also, was der Matthäus hier annimmt, ist, dass ihr vertraut seid mit der Gematrie. Und er nimmt an, dass ihr vertraut seid mit der hebräischen Sprache. Und dass, wenn ihr den Namen David hört, sofort wisst, Dalet 4, Waf 6, Dalet 4. Das ist ganz klar, das steht da, weil wir im Hebräischen gar keine Zahlen haben. Wir haben nur Buchstaben und jeder Buchstabe hat, wenn wir ihn sehen, sehe ich sofort eine Zahl. In meiner hebräischen Bibel gibt's gar keine Zahlen, da gibt's für die Kapitel, für die Verse, für die Seitenzahlen nur hebräische Buchstaben. Und wenn ich den Namen David sehe, sehe ich als hebräisch geprägter Mensch, als Abrahams Nachfahre, sofort die Zahl 14. Und was der Matthäus hier nur noch mal zeigt, für den Fall, dass es nicht gleich geschnallt habt und nicht gleich mitgezählt habt und es nicht gleich mitgetickt hat, dieser Davids Sohn Jesus, sein Davids Sohn sein, vom Abraham her, ist in seine Genealogie hineingewebt. Ihr wollt Abraham im Neuen Testament. Ich versuche mal, das Alte zu vermeiden. Es fällt mir nicht ganz einfach. Leicht, ja. Also gehen wir mal weiter in Lukas 1. Das ist so das Nächste, was dann uns gesagt wird nach der Genealogie von Jesus. Da taucht die Maria auf. Eigentlich heißt sie Miriam. So wurde sie gerufen. Und da gibt es diesen Lobgesang. Und da taucht der Abraham noch einmal auf. Da heißt es, Gott hat seinen Knecht, seinen Sohn Israel angenommen, weil er sich an Erbarmen erinnerte, wie er zu unseren Vätern gesprochen hat, dem Abraham und seinem Samen in Ewigkeit. Das heißt, an was sich die Miriam, die Maria, die Mutter von Yeshua, von Jesus, was die sich zurückerinnert, sofort, wenn sie sieht, was passiert da ist, das geht zurück auf den Abraham. Und auf das, was Gott dem Abraham gesagt hat. Und das Interessante an Abraham ist, dass er tatsächlich der erste Prophet ist. der uns in der Bibel vorgestellt wird. Das ist ein roter Faden, das wird auch im Neuen Testament immer und immer wieder aufgegriffen, dass Abraham derjenige ist, der irgendwie, ich sage jetzt mal, er hat es geschafft oder Gott hat ihn auserwählt, um das zu tun. Das Schweigen Gottes seit der Sintflut über Jahrhunderte hinweg wurde mit Abraham gebrochen. Und das ist das Herausragende, das Faszinierende an dieser Gestalt Abraham, dass Gott plötzlich aus dem nicht Greifbaren, aus dem Unsichtbaren, aus dem Unhörbaren, aus diesem Zurückgezogenen, nachdem die Welt gefallen ist und er etwas verzweifelt dasteht, was mache ich jetzt mit denen? Ich sage es mal so, ja, so menschlich. Da tritt er hervor und er fängt an zu reden. Wir haben Abraham. In 1. Mose 18 haben wir das zum Beispiel, da sagt der Herr, soll ich vor Abraham verbergen, was ich tue? Ich müsste eigentlich schon früher anfangen, wenn es heißt, Vayomer Adonai Lavram, also es sprach der Herr zu Abraham, da wird diese ganze Kraft, ich habe manchmal schon gesagt, das ist, stellt euch eine Atombombe vor und dann ist das ein Klacks, dann ist das ein, ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, im Vergleich dazu, was hier für eine Energie, eine Kraft freigesetzt wird, wenn der lebendige Gott mit seinem Wort in die Welt hineintritt, was beim Abraham passiert. Und das ist übrigens etwas, das sich dann durch die Abrahams Nachfahren hindurchzieht. Was eine der großen, herausragenden Aufgaben ist, der Erwählung Abrahams, das ist, dass er das Wort Gottes bekommen, anvertraut bekommen hat. Paulus sagt es in Römer 3 so, was ist der Vorteil der Juden? Was ist der Nutzen der Beschneidung? Viel in jeder Weise. Erstens und herausragend vor allem anderen, ihnen sind die Worte des einen wahren, lebendigen Gottes anvertraut. Und da müssten wir jetzt einen ganzen Vortrag halten. Ich würde euch gern hineinnehmen, was das in der Praxis bedeutet, dass das jüdische Volk eine ganze Kultur ist. Versteht ihr, das ist nicht nur so, dass da flopp die Bibel runtergefallen ist und dann war sie da, sondern Gott hat über Jahrtausende hinweg ein Volk geprägt mit dem einen Zweck, sein Wort zu bewahren. Und mich fasziniert das, wenn ich heute orthodoxen Juden begegne. Ich habe einen Freund, mit dem lerne ich immer wieder Bibel. Ja, der kann die Torahrolle vor mich hinlegen und er sieht es nur auf dem Kopf. Ja, da sind keine Vokale drin. Da muss ich suchen, wo fängt der Vers an, wo hört der Satz auf. Übrigens, ich kenne einen vielleicht messianischen Juden, der damit wirklich umgehen kann. Aber viele von den messianischen Juden können das nicht. Das ist bei den Orthodoxen. Diese Atombombe, sage ich jetzt einmal, ja. Und dann erklärt er, und dann stehe ich da wie ein Erstklässler und versuche, ah ja, das Wort habe ich, und nee, ich komme mittlerweile schon etwas schneller voran, ja, und ich sage dann, oh, und was bedeutet das jetzt? Und dann fängt es aus meinem Freund heraus an zu sprudeln, ja, und Rashi sagt und Radak sagt und Ibn Ezra, und er bringt da diese ganze Tradition von Jahrtausenden von Menschen und Gelehrten, die sich nur mit diesem Wort beschäftigt haben. Übrigens, dieser Freund, der braucht es gar nicht, der hat es auswendig in sich. Und nicht nur auswendig in sich, der kann es vortragen, der kann es vorsingen. Und nur um das klar zu machen, das ist kein gebildeter Deutscher, das ist ein Afrikaner, der kommt aus Marokko, aus dem Atlasgebirge. Also das sind, wo wir denken, da kommen die Beduinen her. Aber dort hat Gott sein Wort bewahrt. Eine ganz einzigartige Weise. Also ich müsste mal so sagen, wenn ihr Bibel lesen lernen wollt, dann müsst ihr dann müsst ihr zum Volk Israel gehen. Und ihr müsst den Abraham euch ansehen, wenn ihr lernen wollt, was es bedeutet, Prophet zu sein, was der richtige Umgang mit dem Wort Gottes ist. Gehen wir nochmal zurück zu Sodom und Gomorra, ja, wo Gott dem Abraham sagt, was er mit Sodom und Gomorra machen wird. Wenn der Abraham schwäbischer Pietist gewesen wäre, das ist mein Hintergrund, ja, dann hätte er gesagt, danke Herr, ja, nett, dass du mir das sagst, was da passiert. Und ich hätte dann wahrscheinlich gesagt, Herr, darf ich zugucken? Ich meine, ich bin ja Journalist und irgendjemand muss darüber berichten, ja? Und wie kann man zugucken aus sicherer Entfernung, was da passiert in Sodom und Gomorra? Was macht der Abraham? Er fängt nicht an zu spekulieren. Er sitzt nicht nur interessiert da mit, aus sicherem Abstand, um das Wort Gottes ganz genau zu analysieren, sondern, wisst ihr, was der Abraham macht? Er fällt Gott in die Arme und widerspricht ihm und fängt an, mit ihm zu verhandeln, wie auf dem arabischen Souk. Also, um das mal biblisch-theologisch zu sagen, dass ihr es versteht hier in Dillenburg, ja? Ein Prophet nach dem Herzen Gottes ist immer ein Fürbitter. Und zwar ein Fürbitter, der nach dem Herzen Gottes, sogar dem Richtergott, widerspricht. Wir sind oftmals solche Jona-Christen, die sitzen unter dem Rizinus und warten darauf, dass Gott sein Wort erfüllt. Und wehe, er tut's nicht, dann sind wir sauer. Der Jona kommt aber, wenn ich mich recht erinnere, so gut nicht in der Bibel weg. Gott sucht die Abraham-Propheten, die mit ihm diskutieren, die ihm ins Angesicht widersprechen, die vielleicht zu der Erkenntnis kommen, das Schlimmste kommt auf Israel noch zu, die erwarten die große Drangsalzeit oder was auch immer, ja, aber die dann sagen, Herr, ich habe es gelernt vom Abraham, lass das nicht passieren. Und ich habe es gesehen beim Jona, dein Herz schlägt sogar für Ninive. Ich bin manchmal erschreckt über den Fatalismus, den wir in christlichen Kreisen haben im Blick auf die biblische Prophetie. Dass wir gar nicht verstehen, dass uns ein lebendiger Gott gegenübersteht, der sich als Vater offenbart hat und der mit uns diskutieren möchte. Leute, da ist ganz viel in Bewegung, biblisch gesehen. Wenn ich jetzt weitergehe, Abraham im Neuen Testament, ich weiche immer wieder aus, ja, und ich muss jetzt ganz schnell zum Schluss kommen, die Zeit ist schon vorbei, ja. Aber, nee, ich darf noch etwas, gut. Also, Zacharias heißt er auf Hebräisch, der Priester, der erinnert in seinem Lobgesang über den Johannes daran, dass Gott sich an den Eid hält, den er unserem Vater Abraham geschworen hat. Und das ist eine Sache, die immer wieder auftaucht, auch im Neuen Testament, dass Gott einen Eid geschworen hat. Ich denke zum Beispiel an Römer 15, da heißt es, dass der Messias, der Christus, ein Diener der Beschneidung geworden ist. Das heißt, fürs Volk Israel gekommen ist, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen und um die Verheißungen zu bestätigen, die er den Vätern gegeben hat. Bei den Heiden, bei den Nichtjuden, bei uns, kommt dann die Barmherzigkeit ins Spiel, die Gnade. Aus lauter Barmherzigkeit wendet er sich uns zu. Wenn ich aber meinen Rabbinerfreunden glauben darf, dann sagen sie, wenn Gott sich um der Verheißungen willen um Israel kümmert, wenn er sich an sein Wort hält, dann gibt es nichts, was nachdrücklicher zeigt, dass wir gar nichts zu bringen haben. Gott wird das Volk Israel erlösen. Gott bringt sein Volk ins Land Israel zurück. Aufgrund seiner Verheißungen nicht, ihr lieben Christen, nicht, weil Israel das verdient hätte. Und ich sehe heute Christen, die kommen nach Israel und sagen, was ist denn das für ein Volk? Wie verhalten die sich denn? Wie fahren die Auto? Was soll denn das? Ja? Also wenn die so sind, ja, es gibt noch die anderen, die sagen, wenn die ein Kriegsverbrechen nach dem anderen begehen, und wie gehen die mit den Palästinensern um? Da müssen die ja nochmal aus dem Land vertrieben werden. Und was da noch alles kommt, ja, dann gucken sie Tel Aviv an und sagen, das ist ja Sodom und Gomorra ähnlicher als im himmlischen Jerusalem. Ja, stimmt alles. Wenn ihr in die Bibel hineinseht, Gott wird zum Ziel kommen mit Israel, weil er dem Abraham etwas versprochen hat. Und weil er sich an diesen Eid hält. Gott identifiziert sich gerade auch im Neuen Testament als der Gott Abrahams. Nicht irgendein Gott, als der Gott Abrahams. Und dann Isaaks und Jakobs, nur dass da keine Verwechslung auftritt. Nicht Ismaels und Esaus oder was auch immer. Ja? Isaak und Jakob, das ist die Linie. Und diese Abstammung von Abraham her wird im Neuen Testament ganz hoch gehalten. Lest es einmal darauf hin. Und dann gibt es natürlich Leute, die sagen, ha, wir sind doch Abrahams Kinder. Ich meine, wir Menschen sind interessante Geschöpfe. Ja? Dann kommen Leute und sagen sogar dem Johannes dem Täufer gegenüber oder Jesus gegenüber, wir sind doch Abrahams Kinder, was willst du denn von uns? Und sowohl Johannes der Täufer als auch Jesus, als auch später der Paulus machen, ganz klar, Abrahams Kindschaft bedeutet nicht, dass jemand gerettet ist. Also, wenn jemand hier sitzt und sagt, ich will aber auch Abrahams Kind sein, und wir sind ja Abrahams Kind aufgrund von irgendwas, ja? Leute, fragt euch, warum ihr das wollt. Wenn jemand meint, ich will das, damit ich gerettet werde, das funktioniert nicht. Abrahams Kindschaft bedeutet nicht, dass jemand gerettet ist, um das ganz klar und eindeutig zu sagen. Wenn jemand Abrahams Kind ist, dann hat er eine Aufgabe. Und wenn jemand behauptet, Abrahams Kind zu sein, ihr Lieben, dann mache ich mal dasselbe, was der Herr Jesus macht. Er sagt, die Abrahams Kinder, die tun die Werke, die der Abraham tat. Das heißt, Abrahams Kinder erkennt man nicht daran, dass jemand etwas behauptet oder theologisch beweist, sondern Abrahams Kinder erkennt man daran, was jemand ist. In 1. Petrus 3, Vers 6 heißt, ihr seid Kinder von Sarah und Abraham geworden, indem ihr Gutes tut und keinerlei Ablenkung fürchtet. Und der Jakobus bringt Abraham als Vater des Glaubens. Und er sagt aber, Glaube ohne Werke ist nutzlos, ertraglos, unbrauchbar. Glaube ohne Werke ist tot. Das heißt, wenn jemand behauptet, Abrahams Kind zu sein, dann muss man das sehen. Und geht nochmal zurück, was die erste Aufgabe des Abraham war. Das war die Bewahrung des Wortes Gottes. Und da ist jetzt nicht die Frage, ob er das versteht, ob er das wollt oder ob er das nicht gut findet. Also es gibt Juden, ich habe Juden, orthodoxe Juden kennengelernt, die glauben nicht an Gott, rennen aber jeden Tag in die Synagoge. Ich frage, bist du mir schicke? Was soll denn das? Warum, wenn du das nicht glaubst, warum rennst du dann in die Synagoge? Und dann sagt er zu mir, ich bin halt Jude. Versteht ihr, das Faszinierende an diesem Volk ist nicht, dass dieses Volk Gott erwählt hätte, dass die sich entschieden hätten, sondern das Faszinierende ist, dass Gott sich dieses Volk gekrallt hat. Und hat den Abraham überhaupt nicht gefragt, würdest du gerne mit mir und so, ja? Und einfach gepackt. Abrahams Kinder sind frei. Und wer sündigt, ist Sklave der Sünde. Fragt euch mal in eurem Leben, was ist es, was bestimmt? Wessen Sklave bin ich? Wer entscheidet, wohin ich gehe? Wenn ihr sagt, ich habe keine Zeit, was steckt dahinter? Ist die Zeit euer Herr? Oder seid ihr ein Kind dessen Gott, Vater im Himmel, sagt, ich habe die Zeit geschaffen. Ich habe es unendlich. Oder wenn jemand sagt, ich habe dazu kein Geld. Seid ihr Abrahams Kinder? Dann dient ihr dem, der sagt, mein ist Silber und Gold. Ich habe so viel Geld, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Abrahams Kinder sind frei. Leben wir diese Freiheit? Ich müsste jetzt hineingehen ins Alte Testament. Euch zeigen, wer der Abraham dort ist. Und ihr werdet merken, wie evangelisch der Abraham ist. Also wir müssten hineingehen in diese Megillat Avraham, in diese Abrahamsbuchrolle, die in 1. Mose 12 anfängt und sich bis 1. Mose 25 durchzieht. Aber die Zeit ist vorbei und wir sind Sklaven der Zeit. Ja? Also seid etwas vorsichtig mit zu behaupten, wir seien Abrahams Kinder, wenn wir Sklaven der Zeit sind. Bei uns darf man über alles predigen, nicht nur über 20 Minuten. Ja. Bei uns geht es länger. Ich sage jetzt nicht, dass das immer einfach ist, vor allem nicht für einen Schwaben. Ja. Das ist nicht ganz einfach, mit Israelis umzugehen. Ja. Das ist fast schon afrikanisch. Ich muss euch noch eines sagen. Ich wollte eigentlich noch in Römer 4 einsteigen, wo uns der Abraham als Vater des Glaubens gezeigt wird. Und dann sitzt vielleicht jemand hier und sagt, ich kann aber nicht glauben. Ich kann aber nicht glauben. Wisst ihr, Glauben im hebräischen, im biblischen Sinn, Glaube, wie es der Abraham gelebt hat, ist nicht ein Fürwahrhalten von gewissen dogmatischen Grundsätzen. Sondern was der Abraham gemacht hat, ist, er hat auf diesen Ruf Gottes reagiert und er hat sein ganzes Vertrauen auf diesen Gott gesetzt. Gesagt, ich will dir treu sein. Und dann kommt diese Stelle, und das, was ich euch jetzt erzähle, das Spielchen hat mein Rabbi mit mir gemacht, mit dem ich jahrelang gelernt habe. Der lebt nicht mehr, aber wir haben uns so abends getroffen und haben dann Talmud und Gemara und Mishnah und Bibel natürlich gelernt miteinander. Und dann kam er irgendwann und hat gesagt, warum reagiert Gott eigentlich anders auf das Lachen vom Abraham als auf das Lachen von der Sarah? Das wäre jetzt eine richtige Kindergottesdienst- oder Elternbetreuungsaufgabe. Ja. Geht mal und guckt nach. Also, als Gott dem Abraham sagt, du wirst einen Sohn bekommen, lacht der Abraham. Und als die Sarah erfährt, dass sie einen Sohn bekommen wird, lacht sie auch. Gott reagiert aber auf das Lachen vom Abraham ganz anders als auf das Lachen von der Sarah. Warum? Ja, die Frau schweige in der Gemeinde oder so, ja. Deshalb hat sie sich ja auch hinter ihre Tür verkrochen. Nein, mal und abgesehen von dem Mann-Frau-Ding, ja. Was ist der Unterschied? Und da sagt mir mal, ich habe dann angefangen zu denken und zu ticken, habe gesagt, alter Vater Abraham, der Vater des Glaubens, der hat halt geglaubt, steht aber nicht da. Wo es um den Sohn geht, hat er gelacht. Warum mag Gott, wenn ein Mann lacht und er mag es nicht so sehr, wenn eine Frau lacht? Entschuldigung, Abraham und Sarah, ja? Gucken Sie rein in die Bibel. Mein Rabbi hat damals gesagt, ich hab alle möglichen Gedanken, ging dann los, sagt, guck, was da steht. Und da heißt es beim Abraham, vayipol al panav vayitzchak. Er fiel auf sein Angesicht und lachte. Was der Abraham zuerst macht, ist, er wirft sich vor Gott auf den Boden. Sagt, ich gehöre dir. Alles, was ich bin, gehört dir. Ich müsste euch das vormachen, wie das ist, aber dann seht ihr mich nicht mehr. Er liegt praktisch flach auf sein Angesicht, auf dem Boden, hat alle Hände vom Boden weg, er hat keine Möglichkeit mehr, sich zu bewegen, irgendwas zu tun. Er sagt, alles gehört dir, ich liefere mich ganz aus. Aber das, was du sagst, glaube ich nicht. Das sagt das Lachen. Wisst ihr, der Glaube ist nicht, dass er das für wahr halten kann, sondern der Glaube ist, dass er sich ausliefert. Bei der Sarah heißt, Watizchak bekirba. Und sie lachte in ihr Inneres hinein. Ja? Und dann kommt der Engel und sagt, ja, Sarah, warum lacht die Sarah? Ich habe ja gar nicht gelacht. Ich bin ja die Frau vom Vater des Glaubens. Ich kann ja gar nicht lachen. Wenn du was sagst, dann stimmt das, ja? Leute, wenn ihr in euer Inneres hinein lacht, macht gar keinen Unterschied. Gott sieht's. Das Entscheidende ist, dass ihr mit all dem, was wir nicht glauben können, wenn hier jemand ist, der sagt, ich kann das nicht glauben mit der Jungfrauengeburt. Ich kann nicht glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist. Ich kann nicht glauben. Das ist alles egal. Man glaubt's halt nicht. Also nach der Deutschen. Das Entscheidende ist, wenn Gott in dein Leben hineinspricht und sagt, jetzt komm, geh mit mir. Sagst du dann ja. Und gehst du dann mit ihm, auch wenn du es nicht glauben kannst, wenn Jesus zu dir sagt, jetzt komm, geh aufs Wasser. Das Entscheidende ist nicht, ob du es glaubst, dass du das Wasser trägst. Das Entscheidende ist, dass du gehst. Versteht ihr? Glauben im biblischen Sinn ist, und das hat uns der Abraham vorgemacht, gegen allen Augenschein, gegen alles, was ich für wahr halte, für richtig halte, ja sagen, ich gehorche dir. Und dann passiert das Interessante, das habe ich auch von meinem Rabbi gelernt, als die Juden, die Israeliten die Tora bekommen haben, haben sie gesagt, jetzt ist mir gerade der Faden gerissen. Na'ase v'nishma. Wir wollen es tun und wir wollen hören. Dann sagt mir mein Rabbi und in der Reihenfolge. Sonst wirst du nie hören, wenn du es nicht tust vorher. Ihr merkt, die Sache mit Abraham ist spannend. Ich würde euch jetzt gern mit hineinnehmen, was es bedeutet, dass der Abraham, dass Gott zum Abraham sagt, Lech Lecha, komm, geh mit mir. Und wie der Abraham mitgeht, ohne Rückfahrkarte, ohne Reiseversicherung, ohne zu wissen, wo es hingeht. Und dann nimmt Gott ihn auf eine steinige Reise. Übrigens, das Faszinierende ist, wie wirklichkeitsnah uns die Bibel, das Alte Testament, diesen Vater des Glaubens zeigt. Wisst ihr, wie er Peinlichkeiten macht? Im Blick auf seine Ehe, im Blick auf das, wie er seine Sarah regelrecht verleugnet vor dem Pharao. Und weil es einmal nicht geklappt hat, versteht er typisch. Ja, dann probiert man es nochmal gegenüber dem Abimelech. Und der Abimelech sagt dann klipp und klar, das ist unmoralisch. Versteht er, der Philisterkönig muss ihm das sagen. Versteht er, wie wenig der Abraham da theologisch begriffen hatte? Moralisch, dass jemand anders kommen muss? Das Entscheidende war nicht all diese Sachen. Und dann würde ich euch gern mitnehmen bis hin zu diesem Höhepunkt, wo er den Isaak mitnimmt. Übrigens, die Rabbiner sagen, möglicherweise ist da seine Ehe zerbrochen. Abraham und Sarah wohnen nach der Opferung des Isaak nicht mehr miteinander. Da sind manche Dinge da, die sind sehr, sehr, sehr realitätsnah. Und wie er den Isaak mitnimmt und wie Gott ihm dort auf dem Berg Moria zeigt, ich habe jetzt zwar von dir gefordert, was alle Götter fordern, nämlich, dass du deine Kinder opferst. Und das sind die Götter, die das bis heute fordern. Und wir opfern Millionen von Kindern, dem Mammon und dem Moloch. Und manche opfern sogar ihre Kinder einem geistlichen Dienst. Versteht ihr, das geht sehr, sehr weit. Die ganzen Götter dieser Welt fordern, dass ihr eure Kinder opfert. Und der Gott Abraham sagt klipp und klar, ich will kein Kinderopfer. Das gilt besonders für uns Pastoren und Reisende um des Wortes Gottes willen. Das ist eine harte Herausforderung. Wenn wir unsere Kinder opfern, ist das gegen das, was der Gott Abrahams dort zeigt. Deshalb ist es übrigens so, dass später Älteste beim Paulus nur eingesetzt werden, wenn sie mit ihren Kindern klarkommen. Das ist ganz interessant. Es hängt zusammen miteinander. Und die zweite Sache, die Gott dort auf dem Berg Moria zeigt, er sagt, ich will gar kein Opfer. Deswegen fährt der Engel regelrecht rein und packt, man sieht, wie er die Hand mit dem Messer packt und sagt, tu dem Kind nichts. Ich will kein Opfer. Ich will dich. Nur falls ihr nachher opfern dürft und ihr meint, ihr könnt euch davon irgendwas freikaufen, sei es ein schlechtes Gewissen oder irgendwas, Gott will nicht nur deinen Zehnten, Gott will dich ganz. Das ist die Botschaft von Moria. Heute heißt er Zion. Ja? Und dann ist es aber so, dass wir doch immer wieder was bringen wollen. Übrigens, ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, Gott fordert nirgends Opfer in der Bibel. Das dritte Buch Mose beginnt, sagen mir die Rabbiner, wenn jemand von euch ein Opfer bringen will, dann. Und das ist ganz tief in uns drin, dass wir was bringen wollen. Und versteht ihr, da kommt uns Gott als der Vater entgegen. Und ich sehe hier ein kleines Kind, das mit so einer, ich habe mich immer gefragt als Vater, wenn unsere Kinder kamen, so eine ganz verwurstelte und verwackelte, wie auch immer, Löwenzahn, bringen die der Mama. Und da freut sich meine Frau mehr drüber, als über einen Strauß von mir, der 25 Euro gekostet hat. Kann mir das jemand erklären? Also wenn sie den Löwenzahn in die Vase stellt, da wird ja gar nichts mehr draus. Ja? Den kann man den Hasen verfüttern, die freuen sich noch. Aber warum freut er sich darüber? Das Bild sehe ich. Warum freut sich Gott, wenn wir was bringen? Weil er das Herz ansieht. Und er sagt uns schon vor dem Tempelbau, welche Opfer er gerne hätte. Aber das ist die Botschaft von Moria. Da er lässt den Abraham dann einen Widder darbringen. Und versteht ihr, was das Riesenproblem der Rabbiner ist? Man kann kein Opfer bringen, für das man nicht bezahlt hat. Und die Rabbiner haben dann alle möglichen Traditionen, die sagen, ja, als der Abraham dann von Moria runtergekommen ist, da ist er dem Hirten begegnet, dem der wieder gehört hat, und er hat ihn bezahlt. Steht aber nirgends in der Bibel. Aber wir merken da das Riesenproblem und die Botschaft von Moria, dass Gott derjenige ist, der uns das Opfer in die Hand gibt, damit wir ihm was zu bringen haben. Damit wir vor ihm erscheinen dürfen. Und versteht ihr, das, was ich euch jetzt erzählt habe, ist doch höchst evangelisch, oder nicht? Ganz neutestamentlich. Habt ihr aber so im Neuen Testament nicht. Also ihr habt es drin, wenn ihr es entdeckt, dann merkt ihr, dass der Paulus und der Petrus und alle, die auch der Hebräerbrief, die auf den Abraham zu sprechen kommen, immer wieder darauf zurückweisen. Aber das Evangelium steht im ersten Buch Mose. Ich möchte euch einfach Mut machen, da reinzusteigen, euch das nochmal anzusehen und euch in diesen Text hineinnehmen lassen. Vater, ich möchte dir das alles hinlegen. Wir wollen ein Wort Gottes wirklich so praktizieren, dass es ein Gespräch mit dir ist. Und ich danke dir, dass du immer wieder gegenwärtig bist, dass du es immer wieder lebendig machst. Und ich bitte dich jetzt, dass du dieses Wort hineinwachsen lässt in unser Leben. Dass du jedem Einzelnen von uns das mitgibst, auch die Herausforderung mitgibst, die er heute Morgen braucht. Segne du uns, Vater, damit wir ein Segen sein dürfen.